Es ist Freitag, der 19. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir wieder ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dass es sich mit ihr zu reden lohnt, das wissen aufmerksame Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts natürlich schon allen zuvorderst. Ihre Schwester, die auch eine regelmäßige Hörerin von uns ist, deswegen grüßen wir sie an dieser Stelle. Aber wir kommen jetzt auf unseren Gast zu sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin, hat ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Zukunft. Insofern ist es absolut sinnvoll. Sie leitet als Direktorin den Forschungsbereich am NATO Defense College in Rom. Dr. Florence Gaub, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. du bist ja, wie wir ja alle wissen, ja durchaus auch lustbegabt. Deswegen bist du der Musik ja sicherlich auch zugeneigt und wirst mit großen Augen zur Kenntnis nehmen, dass Tillmann Otto, a.k.a. Gentleman, der Musiker, heute 50 Jahre alt wird.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du dir nicht vorstellen, ne?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nee, das würde ja heißen, dass ich auch bald 50 werde. Also,
ja, nein, du, nein, nein. Da du und ich ein Jahrgang sind, sind wir noch weit, weit davon entfernt. Da ist uns der gute Gentleman noch, also einige Longboard-Längen für uns voraus. Gentleman, auch eine interessante Figur, ist ja eigentlich Skater aus Köln, wenn ich mich nicht irre. Dann hat sie ihn irgendwann nach Jamaika verschlagen. Dort hat er ja unter anderem dann auch Patois gelernt, es fließend zu sprechen, zu singen und zu rappen und war dann über ganz lange Jahre hinweg, also wirklich ein anerkannter Reggae-Musiker, und ganz Deutschland war völlig begeistert, dass ein Weißbrot so toll Patois singt und rappt und den Reggae so beherrscht. Dann irgendwann in diesen wilden Jahren, in den identitätspolitischen und kulturkämpfenden Jahren, irgendwo zwischen 2020 und 2022, da war er natürlich einfach das absolute Dreckschwein, der kulturellen Aneignung Vorschub geleistet hat, weil er sich erdreistet, in Patois zu singen, und jetzt, da wo uns alle langsam wieder beruhigen, ist er, glaube ich, einfach wieder Gentleman, dem wir an dieser Stelle ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst, Florence.
Ja, ich frage mich nur gerade, wie man als guten Geburtstag auf Patois sagt. Ich weiß es nämlich nicht. Weil Patois hat ja viel Französisch drin. Ne?
Ja, genau. Aber, ja. Ja. Ja, wenn das jemand vielleicht kann, dann du.
Joyeux anniversaire ist ja Französisch. Also Achtung, ich will jetzt nicht in so eine kulturelle Aneignungsecke fallen.
Da musst du sehr vorsichtig sein, aber nachdem Markus Söder dieser Tage schon mit Cowboy-Hut gesichtet wurde und plötzlich aussah wie einer von der AWO-Seniorentanzgruppe Mannheim.
Also Entschuldigung, Micky, ja. Micky, wir waren beide in den 80er Jahren, hatten wir dauernd Cowboy-Hüte auf.
Das stimmt,
wir hatten
auch
so Chinesenzöpfe an. Ja. Alle, die in den 80er Jahren dabei waren, waren so.
Das ist absolut. Ich habe letztens übrigens die Tage noch eine, um da diesen kleinen Exkurs noch zu bedienen. Ich habe die Tage noch eine Werbung gesehen aus den 80er Jahren von Maggi Fix für irgendein chinesisches Gericht.
Ich weiß.
Und dann haben die sich alle verwandelt und dann einfach wirklich hat man, also es war ganz fürchterlich. Also man hat sowohl die Augen und die Frisuren und Hüte und es war wirklich nach heutigen Standards fürchterlich.
Nein, das ist absurd, aber weißt du, was noch absurder ist? Findest du nicht, dass wir alle total verliebt waren in doppelte kulturelle Aneignung? In Pierre Brice, der einen Indianer, also ein Ureinwohner Amerikas, bei uns gespielt hat. Und der war ja noch nicht mal Deutscher, der war Franzose. Also jetzt wird's wirklich vogelwild.
Ja, und das Ganze auch noch in Ex-Jugoslawien.
Und das Ganze gedreht in Ex-Jugoslawien. Denn Karl May war ja noch nie in Amerika. Und jetzt kommt der beste Teil. Wusstest du, dass Pierre Brice in Frankreich völlig unbekannt ist?
Völlig zu Recht übrigens an dieser
völlig
Stelle.
Völlig zu Recht. Er sah nämlich Alain Delon zu ähnlich. Und dann hat er irgendwann drüber geredet und dann gesagt, listen, dieses Land ist zu klein für uns zwei. Einer von uns muss nach Deutschland gehen. Und das war Pierre Brice.
Die arme Sau. Na, liebe Grüße.
Die gute Nachricht des Tages.
Martin Scorsese plant ein Frank Sinatra Biopic mit Leonardo DiCaprio, das berichtet der Rolling Stone. Jennifer Lawrence soll in dem Film auch dabei sein. Also in Variety erzählt Scorsese, dass er bereits eine Besetzung halt für diesen Sinatra-Film zusammengestellt habe. Also DiCaprio soll Sinatra spielen, Jennifer Lawrence, seine zweite Frau, die Schauspielerin Ava Gardner. Hat wohl lange gedauert, weil die Tochter von Sinatra, Tina Sinatra, hat sich wohl noch nicht so ganz mit dem Gedanken arrangiert. Aber das Ganze ist jetzt wohl dann doch ziemlich gut in der Mache und schiebt sich voran. Die Frage ist halt, ist das ein Film, den man sehen möchte?
Also DiCaprio, glaube ich, kann das. Die Frage ist halt, Jennifer Lawrence ist wahrscheinlich schon fast zu alt wieder für die Rolle, denn die müssen ja immer alle 23 sein, neben DiCaprio. Aber Scorsese kann sich halt immer nicht kurz fassen. Hat man wirklich Lust, irgendwie so 5 Stunden im Kino zu sitzen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Meistens kann man sich's dann ja bei Netflix angucken. Also der sehr, sehr gute Sasania Serie von Rolling Stone hatte unlängst ja auch über Killers of the Flower Moon geschrieben, diesen, ich glaube, fast 4-stündigen Film, der ja dann auch für den Oscar nominiert war, aber nicht gewonnen hatte. Und hat auch geschrieben, dass es eigentlich eine totale Niederlage für Scorsese war, der als Filmemacher, wie alle anderen auch, ja von den Studios immer gegängelt wird, die Filme kürzer zu machen. Und jetzt, da er volle Kontrolle hatte und den Film so lang machen konnte, wie er wollte, hat er den Oscar erst recht nicht gewonnen, weil das Ding halt einfach fucking lang ist.
Ja.
Ja, und bei Sinatra... Also die Vita von Sinatra ist ja extrem reichhaltig, das muss man sagen. Da ist ja eine Menge los. Und
ja, aber das ist doch das Problem oder das Talent des Filmemachers bei so einem reichhaltigen Leben. Du kannst ja nicht einen Wikipedia-Eintrag draus machen und alles erzählen. So war ja Napoleon, ja? Ja. Das war ein Wikipedia-Eintrag und es hat 4 Stunden gedauert, den durchzulesen. Ja, weil dann ist es auch fucking langweilig. Aber übrigens, wusstest du das, was die letzten Worte von Sinatra waren?
Ein Whisky bitte? Was war's?
Nee, I'm losing.
Oh.
Finde ich gut.
Oh.
Finde ich stark.
Das ist sehr stark. Das ist so ein bisschen wie Oscar Wilde, als er seine letzten Worte aushauchte und er in dem Raum lag und diese hässliche Tapete anblickte und sagte, einer von uns beiden muss gehen. Fand ich auch gut. Aber Sinatra, wo du es gerade angesprochen hast, gibt ein geiles Sinatra-Zitat, was er so zu der Hochzeit seiner Mobster und seiner Mobster-Posse-Phase sagte. Und zwar sagte er: Ich habe gestern einem Mann das Leben gerettet. Und alle so, wow, Frank, was ist denn um Gottes Willen? Was hast du denn gemacht? Was hast du gesagt? Naja, ich habe zu den anderen gesagt, lasst ihn, er hat genug. Fand ich irgendwie gut. Das fand ich auch gut, oder?
Ja,
und du hast es gerade schon angerissen. DiCaprio bzw. Sinatra hatte ja auch... eine Ehe mit der damals, glaube ich, erst 19-jährigen Maya Farrow. Und was das angeht, da muss man sagen, da hat dann DiCaprio im Grunde genommen ja schon also 20, 30 Jahre heftigst Method geactet, um sich auf diese Rolle vorzubereiten.
Der Trick der Woche.
Brisante Theorie: Führte Wettermanipulation zu Überschwemmungschaos in Dubai? Das fragt sich nicht nur der Merkur in den Vereinigten Arabischen Emiraten, fiel binnen 24 Stunden so viel Regen wie sonst in etwa 2 Jahren. Die Bilder haben wir alle gesehen, also speziell aus Dubai, oder wie kamen Geister aus Dubai? Wir haben die Bilder aus Dubai gesehen, Robert und ich, wir haben sofort, weil Robert hat wahrscheinlich gesagt, komm, Carmen, wir holen hier die Jetskis raus. Also es waren verheerende Bilder. Die Bild-Zeitung, hinterfotzig wie sie sind, haben natürlich toll getitelt. Sie haben gesagt, Überschwemmung in Dubai, Influencer völlig verzweifelt, wo du weißt, das Letzte, wo die Bildleser oder jeder auf der Welt Mitleid hat, sind natürlich heulende Influencer. Also nochmal so richtig auf dieses Sentiment draufgehauen. Und jetzt fragt man sich natürlich, klar, wie kann das sein? Also die naheliegendste Antwort ist, es ist natürlich der Klimawandel. Eine andere Antwort ist aber, und da sind so diverse Experten, die sich damit beschäftigen, es könnte auch Wettermanipulation gewesen sein, das sogenannte Cloud Seeding, die Wolkenimpfung. Also soll der Niederschlag, soll künstlich herbeigeführt worden sein, und das machen sie wohl ganz gerne mal in der Gegend. Also da wird dann, werden die Wolken geimpft mit Silberjodid, Kaliumjodid und Trockeneis, werden sie geimpft, um künstlichen Niederschlag zu erzeugen, weil die Region natürlich wahnsinnig trocken ist. Und dann kam es aber, wie sagt man im Englischen, they got a little more than they bargained for. Und es hat alles einfach ein bisschen heftiger runtergekommen.
Ich glaube, das war so eine Situation, weißt du, wenn du irgendwie eine Tablette genommen hast und dann nicht mehr weißt, habe ich sie jetzt schon genommen, und dann nimmst du nochmal. Das war wahrscheinlich so einer. Habe ich jetzt schon gedrückt oder nicht?
Ja.
Nee, einfach nochmal nachladen, just to be safe.
Ja, aber in dem Falle war es dann so eine Abführtablette, ne? Oder dann einfach.
Kann es nicht einfach sein, dass es einfach eine Mischung ist aus, vielleicht haben sie ein bisschen, also mit Cloud Seeding, so eine Riesenüberschwemmung kommt mir jetzt schon extrem extrem vor. Oder? Aber es könnte ja eine Mischung sein aus Klimawandel. Das ist ja noch nicht mal die heißeste Saison jetzt, ne?
Ja, ja.
So heiß also ist Bilder, es da jetzt noch gar nicht. Also,
naja, und die Bilder sind natürlich wirklich spektakulär, das muss man schon
ja,
sagen.
Ja, kein Wunder, ich meine, die haben keine einzige Regenrinne natürlich, ja, ja. Oder Gullis, also woher, genau. Warum auch?
Das stimmt, das ist ja, genau, das ist ja natürlich einer der dann auch benachteiligenden Faktoren, dass halt einfach alles zu betoniert ist. Das ist ja, besteht ja nur aus Straße und Wolkenkratzern und halt Malls und da läuft ja nichts ab. Du hast es ganz richtig gesagt. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz noch einen Artikel aus dem Spiegel zitieren, der da schreibt, Folgen für die Weltwirtschaft, Klimakrise kostet 38 Billionen Dollar pro Jahr. Und da gibt es eine Erhebung, dass die Weltwirtschaft bis Mitte des Jahrhunderts um rund ein Fünftel zu schrumpfen droht. Sogar wenn der Ausstoß klimaschädlicher Gase künftig drastisch gesenkt würde, sind Schäden von 38 Billionen US-Dollar pro Jahr zu erwarten. Ich finde es übrigens geil, dass sie es nochmal umrechnet, in Klammern so rund 35,7 Billionen Euro, als würde das noch irgendeine Rolle spielen.
So wie früher, die D-Mark.
Ja, naja, also die Losung ist klar, ne? Klimaschutz ist teuer, aber kein Klimaschutz wird umso teurer. Und wenn wir mal auf deutsche Regionen blicken, wie zum Beispiel das Ahrtal, deren Wiederinstandsetzung der Gegend dort mehrere Milliarden kostet, dann ist das natürlich unbestreitbar wahr und richtig.
Ja, das weiß aber man aber eigentlich schon. Aber das weiß man eigentlich schon lange. Also diese Studien gibt es immer wieder. Deswegen wäre ich auch zum Beispiel sehr dafür interessiert, sind die Versicherungen und vor allem die großen Rückversicherungen, wie Münchner Rück und so, weil die wissen, dass das allermeiste davon fällt am Ende denen auf den Kopf. Ja? Ja. Also klar, Klimaschutz ist teuer, aber kein Klimaschutz ist noch teurer.
Sagen wir, aber ändern tut sich natürlich trotzdem nichts, ne? Weil
nein, das stimmt doch nicht. Das stimmt aber nicht. Nee, es ist schon alles. Kennst du nicht dieses Buch von Hannah Ritchie, was jetzt gerade rausgekommen ist? Ich habe sie so einen englischen Titel, Not the End of the World. Das ist die Leiterin von Our World in Data, weißt du? Das kennst du, hast du bestimmt schon mal gegoogelt.
Ich könnte jetzt so tun, also so Podcast-publikumskonform könnte ich sagen, klar, aber offen gestanden, nein.
Also Our World in Data, das war da, wo wir alle hingegangen sind während der Pandemie und die hatten die ganzen Zahlen, ja, die sammeln halt Zahlen. Zu allem möglichen. Sie ist die Leiterin der Forschungsabteilung, die hat gerade ein Buch geschrieben. Ich habe vergessen, wie es heißt, ich habe es gerade meiner Schwester geschenkt. Aber Hannah Ritchie beschreibt halt, dass eigentlich ist alles on the right track. Es muss aber alles noch schneller gehen und es muss noch viel mehr passieren, aber es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Du und ich zum Beispiel haben heute einen kleineren CO2-Fußabdruck als unsere Großeltern. Oder die Luft in London ist heute viel sauberer als vor 150 Jahren, ne?
Not the end of the world. Siehst du, guck mal, und das ist das Problem, liebe Florence, denn ich hätte dieses Buch natürlich längst gelesen diese Woche, aber da The Bossers heute Abend bei mir zu Gast im Kölner Treff sind, unter anderem, habe ich mich mit deren Grillbuch befasst und da ist mir das dann einfach durchgegangen. Siehst du, da sind dann auch so ein bisschen
dafür
habe ich ja dich.
Weißt
ja
du?
Eben.
Ich gehe nicht auf Grillpartys, ich lese solche Bücher und dann kann ich drüber reden.
Gucken mal, wer da spricht.
Björn Höcke schweigt am ersten Prozesstag. Ach, könnte doch immer Prozesstag sein. Die Zeit berichtet über den ersten Prozesstag um Thüringens. Habe ich Protesttag gesagt? Prozesstag, aber auch Lust. Protesttag, finde ich schön. Insofern, es stimmt übrigens auch, weil vor dem vor dem Gerichtsgebäude standen auch diverse Protestierende. Haben natürlich gesagt, scheiß AfD und Höcke in den Knast und so. Insofern ist es nicht ganz falsch, sei es drum. Also, Höcke hatte den ersten Prozesstag und es geht um die Verwendung einer SA-Losung während Wahlkampfveranstaltungen. Höcke hat geschwiegen. Aber der Fall ist ja trotzdem klar, also es wird ihm vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet zu haben. In zwei Reden soll er eine verbotene Losung der nationalsozialistischen Sturmabteilung SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, genutzt haben. Der frühere Geschichtslehrer Höcke, und das ist glaube ich in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, hatte kurz vor Beginn des Prozesses bestritten, von der Strafbarkeit des Ausspruchs gewusst zu haben. Seine Wortwahl hatte er verteidigt. Das Strafmaß liegt zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Also er hat es zweimal gesagt. Unter anderem hat er gesagt in Merseburg, alles, also auf der Bühne, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Und dieses alles für Deutschland, das ist eine SA-Losung, es ist verfassungswidrig und deswegen ist er vor Gericht. Und Höcke sagt, eigentlich sagt er zweierlei. Einerseits sagt er, naja, das alles für Deutschland, das ist doch, also das ist doch gängig. Und das zweite ist, ich habe nicht gewusst, dass es strafbar ist. Wie gehen wir denn jetzt damit um?
Ja, also da möchte ich einen Fun Fact aus Rom berichten.
Aber bitte.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Hier gab es doch vor ein paar Monaten eine ähnliche Situation, wo sich anlässlich einer so Veranstaltung in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und so, haben eine Gruppe von Italienern haben gedacht, sie machen mal diesen faschistischen Gruß, ne, der ja dem Nazi-Gruß nicht unähnlich ist. Und der
könnte auch ein ganz normales Spiel von Lazio Rom gewesen sein.
Genau, das war im Olympiastadion. Nee. Und und da hat das der Verfassungsgericht hat jetzt entschieden, jetzt kommt der lustige Teil. Dieser Gruß kann auch in so im Rahmen, die haben danach gesagt, ja, war ja nur so eine Erinnerungsveranstaltung, ne?
Naja.
Also in echt machen wir es nicht, aber es war ja nur so eine Veranstaltung, so in Erinnerung an, dann darf man das.
Ach,
ja?
Wie die Amis so Bürgerkriegsszenarien nachspielen.
Genau,
an so
genau,
bestimmten
wir haben es ja, so nachgestellt. Ah. Das Verfassungsgericht sagt, nee, auch dann könne es als eine Straftat interpretiert werden.
Ja, interessant. Ja, naja, also ich glaube auch. Ne? Also bei der Postfaschistin, so sagt man es ja gerne, Meloni, in ihrem Land sitzt der Hitlergruß dann wahrscheinlich auch gerade besonders locker, weil das ist natürlich in gewisser Hinsicht ja der Mussolini-Fan Meloni das ein mutmaßlich noch ein bisschen salonfähiger macht als ohnehin schon. Zu Meloni können wir eventuell sowieso noch gleich ein, zwei Worte verlieren. Aber nochmal zu Höcke, das ist ja nicht ganz uninteressant, ne? Denn zum einen ist ja dieses alles für Deutschland in diesem Falle ja eingebettet in so ein Trumpsches America First. Also alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland klingt in diesem Kontext ja zunächst einmal wirklich, es klingt nicht nach Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. So klingt's nicht.
Ja.
Aber klar muss der Geschichtslehrer wissen, was er da sagt, denn also wenn Höcke es nicht weiß als Geschichtslehrer und als Faschist, als dem man ihn ja bezeichnen darf, sollte er die Losung der SA natürlich auch kennen.
Also wir soll genau, man kann jetzt vielleicht anzweifeln, ob seine Verteidigung so stichhaltig ist, dass er es nicht gewusst hat. Mich würde aber wirklich der größere Kontext noch interessieren, weil eigentlich ist ja der Kontext alles entscheidend. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe ja früher oft bei Gericht ausgesagt gegen Dschihadisten. Und wenn man dann so Material gefunden hat auf ihren Handys, dann war immer die Frage, was sagt der Kontext darüber aus? Ne?
Klar.
Hier
ja,
auch wieder ein Fun Fact. Katzenbilder zum Beispiel, auf deinem Handy sagen die nichts aus, aber einem Dschihadisten, wenn da noch anderes Material ist, weil Islamisten mögen Katzen ganz gerne. Also, ach, guck. Ich weiß es nicht, ob du Katzenfotos hast, aber das ist, also die Katzenfotos finde ich illegal, aber die teilen den Kontext. Du bist eher ein Hundetyp.
Ich bin ganz eindeutig eher ein Hundetyp, ja.
Ich auch. Ja.
Ich habe nichts gegen Katzen, aber viel für sie habe ich tatsächlich auch nicht. Aber ich habe auch, ich habe tatsächlich auch wirklich keine Katzenfotos auf dem Telefon. Dafür natürlich unglaublich viel dschihadistisches Material, ne? Falls das mir irgendwie zum Problem ist, ist ja völlig klar. Bei Höcke ist das natürlich eine gewisse Perfidie, weil er weiß, was das für eine Losung ist. Und er tritt natürlich vor einem Publikum auf, das auch den Faschisten Höcke schätzt. Mhm. Und nicht nur den angehenden Ministerpräsidenten. Und Geschichtslehrer und Vertrauenslehrer. Er hatte ja auch, das fand ich witzig, bei Welt-TV und im TV-Duell sagte er ja auch, er kann ja gar kein schlechter Typ sein, weil er war ja früher Vertrauenslehrer. Wo man sagt, naja, also in meiner eigenen Schulzeit, ich erinnere mich an den ein oder anderen Vertrauenslehrer. Also ich weiß ja nicht. Aber was ja ein Teil dieser Perfidie ist, sollte er wirklich dafür verknackt werden, ist es natürlich für die AfD und ihn zuvorderst sehr einfach zu sagen, tja Leute, da seht ihr es wieder. Wenn man alles für Deutschland geben will, dann ist man hier sogar schon verdächtig. Das ist ja super abgefuckt, weil das kannst du natürlich nutzen. Das ist ja wie Trump. Also klar, es ist richtig, wenn der Rechtsstaat sich damit befasst und wenn das eine verbotene Losung ist, dann bleibt dem Rechtsstaat ja auch nicht viel anderes übrig, als der Sache nachzugehen und zu sagen, pass auf, das ist verfassungswidrig. Du hast dafür bestraft zu werden. Das ist gut und richtig. Und der Rechtsstaat bzw. die Justiz darf ja auch nicht nach Sympathien urteilen. Da ist es ja völlig egal, ob da jetzt ein Faschist angeklagt ist oder eine Grüne oder was weiß ich. Nur was du daraus später machst, das ist halt eben auch Teil der Wahrheit. Und wenn du sagst, ja, alles für Deutschland.
Ja, das ist ein bisschen wie das Autobahnargument. Erinnerst du dich noch an den großen Skandal um Eva Herrmann?
Ja, das war auch so super dämlich.
Genau, und da sagte sie ja auch, wir fahren auf den Autobahnen ja auch.
Sie hat Autobahn quasi gesagt, ja. Sperrt sie ein.
Also schwierig.
Ja, schwierig.
Der Kontext. Ich sag immer, guck den Kontext an.
Die Schlagzeile des Tages.
Robert Habeck in Kiew. Ukraine braucht möglichst schnell möglichst viele Waffen. Das berichtet NTV. Robert Habeck ist in der Ukraine. Eine baldige Niederlage gegen Russland schließt der Bundeswirtschaftsminister im Gespräch mit RTL und NTV aus. Das Land werde bald mehr Munition erhalten. Habeck warnt, Putin gehe sehr robust auch in Deutschland gegen die Unterstützung der Ukraine vor. Und er sagte ferner, wir müssen der Ukraine helfen, möglichst schnell möglichst viele Waffen zu bekommen. Und dann kann Ihre Frage klar verneint werden. Und die Frage war, ob die Ukraine da nicht gerade so ein bisschen schon fast abseits unserer Augen nicht einfach langsam den Krieg verliert. Und Habeck macht sich halt dafür stark, jetzt überall Munition einzusammeln. Und diese Munition ist jetzt in diesem Falle ausnahmsweise mal nicht der viel zitierte Taurus, sondern vor allen Dingen Artilleriemunition. Und jetzt die Frage an dich, dieser Robert Habeck, der schon lange vor dem Krieg in der Ukraine war, mit einem Helm fotografiert wurde und da haben teilweise die Leute noch gelacht und haben gesagt, was will er denn da? Und sollte ein Grüner sowieso sich für das Thema Waffenlieferung an die Ukraine stark machen? Wie liegt er denn da mit seiner Einschätzung überhaupt? Frau Militärstrategin.
Ja, danke, Herr Beisenherz, für die Frage. Ich meine, natürlich wissen ja alle, dass die Ukraine einen Kampf ums Überleben kämpft und sie braucht vor allem Munition, also alles auf diesen ollen Taurus konzentriert, aber Munition und auch Entminungsgeräte sind eigentlich, weißt du, diese, wo du so nach einem Schlüssel suchst im Garten. Diese Dinger sind unglaublich wichtig, weil du sonst die russischen Positionen nicht einnehmen kannst. Ja, das ist, natürlich hängt das total davon ab. Aber wo ich mir ein bisschen schwer tue damit, ist dieses Krieg verlieren oder gewinnen. Weißt du, am Ende hängt es davon ab, wie Russland und die Ukraine sich einigen, wie sie in Post-Kampfhandlungen nebeneinander leben. Und mich nervt es an der Debatte, dass dann quasi die deutsche Öffentlichkeit entscheidet, ja, wir haben entschieden, wenn nicht der letzte Russland die Ukraine verlassen hat, dann hat die Ukraine nicht gewonnen. Das wissen wir doch gar nicht. Also das müssen die Ukraine und Russland gemeinsam entscheiden. Aber dass er da hingefahren ist, ist natürlich super.
Ja, absolut.
Stärke zeigen.
Ja, dieses den Krieg nicht verlieren, den Krieg gewinnen, das sind ja dann auch mal so semantische Scharmützel, in denen wir uns in Deutschland natürlich auch immer, da können wir uns ja wahnsinnig lange dran aufhängen und Scholz soll jetzt endlich sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Also da frage ich mich auch mal, wofür das jetzt wirklich gut ist, denn am Ende geht es ja in erster Linie immer noch darum, nach über 2 Jahren, dass wir die Ukraine so lange verteidigungsfähig halten, bis, also in meinem Verständnis, bis Putin dahingehend in diesem nationalen Armdrücken die Puste ausgeht, dass er sagt, das lohnt sich für mich nicht mehr. Dann lass uns einfach verhandeln, verdammte Scheiße. Aber solange er in diesem Poker einfach das beste Blatt hat, wäre er ja völlig bescheuert zu sagen, ich bin hier kurz, also in der subjektiven Wahrnehmung, ich bin kurz davor zu gewinnen, lass uns bitte verhandeln. Ist ja Quatsch, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, nee, 100%. Ich gebe dir immer das Beispiel. Ich habe immer das Beispiel von Camp David, weißt du, von 1978.
Ich hatte ja schon Angst, du wolltest mit der Kleidung anfangen. Ja. Die kennst du gar nicht, ne? Die kennst du gar nicht, oder?
Nee.
Aber das ist dein absoluter Segen, dass du in Rom lebst. Also ich will dich kurz aufklären. In Deutschland laufen seit ungefähr 10 Jahren sehr viele, meistens mittelalte Männer mit dem Vornamen Uwe oder Volker, mit wahnsinnig hässlichen Poloshirts oder auch Oberhemden rum, die also abenteuerlichst bedruckt sind. Und die ganze Scheiße in Deutschland salonfähig gemacht, hat der stets daneben liegende Dieter Bohlen in die deutsche Öffentlichkeit gebracht. Und diese Marke heißt Camp David. Entschuldige bitte diesen Exkurs, aber auch ich muss ja meine Expertise einbringen, da wo es eben geht. Bitte führe fort. Camp David. Wir sind also wieder.
Camp David ist ja auch ein Sitz des eine Residenz des amerikanischen Präsidenten. Und da gab es 1978 ein Meeting zwischen Israel und Ägypten, denn die hatten sich, oder 1978 hatten die sich nämlich bekriegt. Ja? Mhm. Und es ging um den Sinai, den Ägypten verloren hat an Israel paar Jahre davor im Krieg 67. So, die haben sich dann getroffen und die haben dann ein spektakuläres Abkommen getroffen, nämlich der Sinai ging zurück an Ägypten, aber Israel hat demilitarisiert gekriegt. Das heißt, beide konnten nach Hause gehen und sagen, wir haben gewonnen. Weißt du? Und wenn du jetzt versuchst, so eine Fußballspiellogik in Ukraine und Russland reinzubringen, kommst du nie nach Camp David. Du willst so eine Camp David-Situation, wo beide am Ende sagen, okay, wie das dann genau aussieht, weiß ich nicht, demilitarisiert oder mehr Unabhängigkeit oder sonst irgendwas für diese Gebiete, das müssen die dann gemeinsam ausbaldowern. Aber das muss aufhören, dieses Krieg gewinnen oder verlieren. Es ist kein Fußballspiel, es ist was viel Komplexeres.
Das ist es absolut und trotzdem muss natürlich unser Interesse in erster Linie dahingehend auch der Ukraine gelten, dass sie es schaffen, die Russen aus diesen Gebieten auch wieder rauszukriegen. Denn das ist ja auch immer der Quatsch, wenn es um dieses wahnsinnig banale Einfrieren des Krieges geht. Denn das bedeutet, das ist ja super theoretisch. Nein. Man stellt sich das immer so vor, als könnte man dann wie beim Schachspiel oder so die Zeit anhalten und dann macht man irgendwann weiter. Sondern es bedeutet ja einfach faktisch, dass überall dort, wo die Russen diese Gebiete besetzt haben, dass dort natürlich äußerste Brutalität und ein genozidaler Charakter dahingehend herrscht, dass ukrainisches Leben, ukrainische Identität natürlich ausgelöscht werden soll. Und deshalb finde ich das immer
Krieg,
so.
Krieg, Konflikt, Einfrieren ist der größte Quatsch, ja, denn das hört nie auf. Also du denkst, du tust was Gutes, weil du natürlich im unmittelbaren Menschenleben denkst zu retten, aber ultimativ machst du es viel schlimmer. Ja?
Genau.
Also nee, das ist natürlich alles, was du beschrieben hast, stimmt natürlich 100%. Die Ukraine unterstützen, dass sie an den Verhandlungstisch kommen können in der Stärke.
Blattgold.
Ich springe mal weiter, denn du hast Israel gerade schon eingebracht. Deswegen komme ich mal auf einen Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung zu sprechen, der da heißt: Netanjahu will keine Lösung. Ein Gastkommentar von Avi Primor in der Süddeutschen. Der Angriff am 7. Oktober geschah, weil das Land ihn sich nicht vorstellen wollte. Und es hat eine Regierung, die keinen Ausweg weiß. Anmerkung eines Mannes, der seit 63 Jahren Diplomat ist. Also Avi Primor ist mittlerweile 89 Jahre alt. Er war von 93 bis 99 Israels Botschafter in Deutschland und er unterrichtet europäische Angelegenheiten an der Universität von Tel Aviv, ist in gewisser Hinsicht also eine Art Kollege von dir, kann man fast sagen.
Ja, kenn ihn auch, bin ihm schon mal begegnet.
Also das musste ich annehmen, siehst du, guck, und das ist, und siehst du, Florence, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich rede heute Abend beim Kölner Treff mit Bossos über das Grillbuch und du hast halt eben Avi Primor getroffen und da wissen wir doch beide wieder genau, wo wir stehen. Der Fluch des Segens lautete der Titel eines Buches des israelischen Journalisten Shabtai Tevet aus dem Jahr 1968. Es ging darin um Israels großen Sieg im sogenannten Sechstagekrieg von 67. Damals hatte der kleine Staat Israel, der zu der Zeit nicht mehr als 2,5 Millionen Einwohner hatte, seine arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien und Syrien in einem Krieg von 6 Tagen Dauer total geschlagen. Israel eroberte den Gazastreifen, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem. Nicht nur diese unmittelbaren Nachbarn hatten gegen Israel Krieg geführt, sondern auch ein weiter entfernt liegendes arabisches Land wie der Irak. Und der erste Teil dieses Textes, der beschäftigt sich mit der Theorie, dass Israel sich davon dahingehend nicht erholt hat, dass sie aus einer Position der Stärke Dinge ignorieren und übersehen, die sie heimsuchen können, wie halt eben die Hamas-Attacke, in dem Falle in gewisser Hinsicht aus dem Inneren heraus, am 7. Oktober. Das ist der eine Teil dieses Gastkommentars, zu dem ich dich gerne befragen würde. Ist die Einschätzung von Avi Primor zutreffend?
Also ich glaube, also erstens ja, aber zweitens nein. Also grundsätzlich, weißt du, 67, das war ja der Krieg, den haben die Araber angefangen. Und Israel hat sich von denen, also ne, es war Ägypten, es war Syrien, es waren, also gut, die Iraker sagen, sie waren dabei, aber die haben echt so 2 Bataillone geschickt und die sind auch nie rechtzeitig angekommen. Aber trotzdem war es für Israel ein fundamental traumatisches Erlebnis. Und sie haben da die Überlegenheit der israelischen Armee darlegen können. Ja. Und natürlich haben sie danach nicht mehr das Gefühl gehabt, sie müssen jetzt groß verhandeln. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn du zurückschaust in der Geschichte, hat sich seitdem schon einiges verändert. Ich meine, es kam zu Friedensabkommen mit Ägypten, es kam zu Friedensabkommen mit Jordanien und vor allem durch den Terror, das muss man auch leider sagen, der PLO hat Israel angefangen, die Palästinenser auch als eigenes Volk wahrzunehmen. Es kam zur Zwei-Staaten-Lösung. Also es ging halt alles viel zu langsam. Und natürlich hast du 100% recht, dass dieses der Glaube an die eigene Übermacht dann auch dazu geführt hat, dass sie halt sowas wie Hamas, das ja unter ihren Augen passiert ist, die haben es ja auch gesehen, der israelische Geheimdienst hat gesehen, dass die trainieren und haben es halt nicht ernst genommen. Also das ist aber,
also Netanjahu hat die Hamas auch, glaube ich, nur dahingehend ernst genommen, als er sie als Bedrohungskulisse schon auch irgendwie ein Stück weit brauchte, um seine eigene Position auch zu festigen, bevor ihm das Ding dann wirklich buchstäblich um die Ohren geflogen ist.
Genau, also ich meine, da kann man jetzt nicht draus stricken, dass er sowas gewollt hätte, aber natürlich.
Nein, natürlich nicht.
Israel ist eine Mischung aus die totale Stärke, aber gepaart mit der totalen Angst. Weil Israel hat natürlich einfach, also strategisch, genetisch gesehen sozusagen Angst, also jetzt nicht nur in dem Holocaust, sondern auch vor seinen Nachbarn, wo man jetzt heute sagt, na ja, aber es ist jetzt 2024, ihr habt jetzt Friedensabkommen mit quasi fast allen, ihr könnt euch jetzt langsam mal ein bisschen locker machen, aber natürlich
und dann fliegen 300 Raketen, und dann fliegen halt 300 Raketen und Marschflugkörper und Drohnen vom Iran rüber und das darf man
aber
dann,
Achtung,
glaube ich,
Iran sind keine Araber, Araber sind keine Araber, die Araber mögen die Iraner auch nicht, ne?
Also, du, ich habe eine persische Frau, also wenn einer weiß, dass das zutreffend ist, dann ich. Was Avi Primor im zweiten Teil schreibt, das ist ja etwas, was viele von uns, glaube ich, auch bestätigen würden. Und er schreibt, die Frage ist, wie kommen wir aus der Klemme heraus? Ich bin der Meinung, dass unsere Regierung nicht alles tut, was nötig ist, um den Krieg in Gaza zu beenden. Er schreibt über Netanyahu, er wurde für 4 Jahre gewählt und hat keinen Anlass zurückzutreten, es sei denn, seine Koalition zerfiele. Sie zerfällt aber nicht, weil sie heute aus allen extremistischen Parteien des Landes besteht, auch aus extrem rechten Parteien, die keine Alternative zu dieser Regierung haben. Und deshalb kann sich Netanyahu auch leisten, was immer er will. Die wichtigsten Beobachter in Israel sagen, er habe kein Interesse, den Krieg zu beenden, weil andernfalls sein Korruptionsprozess wieder aufgenommen würde. Und dieser Prozess ist ziemlich gefährlich für ihn. Auch wären nach einem Kriegsende Wahlen wahrscheinlicher und damit der Machtverlust. Und das ist natürlich, wenn man darauf schaut, also es gibt viele Gründe zu sagen, dass Netanyahu der denkbar schlechteste Ministerpräsident vor allen Dingen in dieser Situation ist. Aber klar, also dass der Krieg ihn auch im Amt hält, das ist, glaube ich, nur von den wenigsten bestritten. Ist aber auch nicht unbedingt eine optimistisch stimmende Perspektive für die nahe Zukunft.
Nein, aber also ich kann dir nur sagen, dass bei uns, in unseren Kreisen, geht man eigentlich davon aus, dass wenn mal Netanyahu weg ist und Mahmoud Abbas, also beide nicht mehr an der Macht sind, dann ist der Weg frei für etwas Besseres. Weil natürlich können beide nicht jetzt in irgendeiner Form zu einer großen Friedensverhandlung antreten. Ja? Also irgendwie finden wir, also so in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denken eigentlich alle, okay, die Zeit läuft bei beiden und wenn die dann irgendwann weg sind, dann geht's echt richtig los mit der Konfliktlösung.
Ja, so ähnlich fühlt sich das für mich auch an, denn beide stehen für eine, auf ihre ganz eigene Art und Weise, für eine verfehlte Politik im Äußeren wie auch im Inneren.
Ja.
Und anders wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Söder ist.
Beziehungsweise Söder reist, so überschreibt es die Augsburger Allgemeine. Treffen mit Meloni und Papst Franziskus geplant. Israel, Schweden, Serbien, China und nun Italien. Markus Söder plant seine nächste Auslandsreise. In Rom hat er 2 hochkarätige Termine. Söder reist im Mai für 2 Treffen nach Rom. Er will dort unter anderem die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni treffen, wie ein Sprecher der Staatskanzlei in München am Donnerstag sagte. Zuvor hatte der Münchner Merkur darüber berichtet. Zudem ist demnach eine Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan geplant. Also das finde ich ja toll. Also du hast da einerseits dieses religiöse Oberhaupt dieser christlichen Vereinigung und der trifft dann den Papst. Ist doch toll. Ne? Also wie, was das für Bilder gibt.
Also erstens, also mich trifft der es wieder nicht in Rom. Ja, mich
du
hat
bist
nicht
gebürtige
gefragt.
Münchnerin, zweitens, das muss man an der Stelle sagen. Ja.
Ja, und ich habe aber übrigens auch schon eine Papstaudienz gehabt, gell? Also das kriegt jeder.
Naja, also du lebst ja auch in Rom, ne? Wahrscheinlich trifft man sich morgens beim Bäcker.
Genau, erstens wohnt er hier um die Ecke. Zweitens, weißt du, so eine Papstaudienz, da sitzt du ja nicht allein mit dem. Da sind so 1000 Leute.
Ja.
Und der sagt dann so, ihr seid alle gesegnet und alle freuen sich.
Ist lustig, ne? Aber ich kann mich erinnern, dass Sonja Zietlow, liebe Grüße, auch mal eine Papst Audienz hatte. Ich glaube, Sascha hatte auch mal eine. Da war irgendwie, glaube ich, sogar zusammen mit Tom Jones. Und man denkt immer, wow, wie toll. Und dann siehst du die Bilder, genau, und da ist halt so eine Massenveranstaltung, als wären die auf so einem Andreas Gabalier-Konzert und ganz vorne steht da irgendwo der Papst. Ist toll. Also bei Söder wissen wir ja eh schon, was passiert. Also der trifft den Papst und Söder wird irgendwie das Foto so zusammenschneiden und links und rechts alles wegschneiden, dass man das Gefühl hat, dass der Papst sich gefreut hat, dass er eine Audienz bei Söder hat. Also nur so kann es sein. Das ist toll. Vor allen Dingen, also Söder ist ja immer so für Essensfotos, ne? Also in China, beziehungsweise, schauen Sie, in China, da war es ja auch so. Die Frage ist, was serviert der Papst? Irgendwie Hostien mit Currysoße? Also irgendwas muss ja passieren. Irgendwas muss ja für den Insta-Account für Söder passieren.
Naja, vielleicht kocht ja auch die Schweizer Garde Käsefondue, könnte ich mir vorstellen.
Das also ist auch
die,
eine schöne
in diesen
Vorstellung.
Lustigen Pluderhosen,
ja.
Diese gestreiften Pluderhosen. Da.
Nee, das ist Söder. Nee, die jetzt bitte nicht verwechseln. Die lustigen Pluderhosen, das ist Söder.
Ich glaube, beide tragen diese Pluderhosen.
Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Wie Panne ist das denn? SPD-Politiker vergisst seinen Namen auf Wahlplakaten. Das berichtet die Bild. Danny Möller sitzt für die SPD im Thüringer Landtag bei der Kommunalwahl. Kandidiert er auf Liste 4, Platz 13 für den Erfurter Stadtrat. Auf mehreren XXL-Aufstellern ist zwar riesengroß sein Gesicht, das Parteikürzel und der Slogan »Ein Schulplatz für jedes Kind« am 26. Mai klare Haltung zeigen, zu sehen. Doch wie der freundlich lächelnde SPD-Kandidat heißt, erfahren die Wähler auf der 9 Quadratmeter großen Werbefläche nicht. Ja, es ist so, Danny Möller sagt es auch. Ach, Tobi Baukage ruft gerade an, das ist auch geil, ne? Dass unser Producer dieser ganzen Podcast-Geschichte hier, der ruft an während der Podcast-Aufnahme. Finde ich auch fantastisch.
Der hat einen Job.
Das ist ja nicht zu fassen,
job.
Ey. Nicht zu fassen. Das lassen wir jetzt auch drin. Also, meine Damen und Herren, nur, dass Sie das jetzt mal gehört haben. Während der Aufnahme wurden Florence und ich, Dr. Gaub und ich, kurz unterbrochen, weil Tobi Baukage, der Producer dieses Podcasts, während der Aufnahme einfach anruft. Also, das ist wirklich, wie unprofessionell kann man eigentlich sein?
Kann der sich das nicht merken? Also,
der wird aus dem Abspann heute rausgeschnitten. So, wo waren wir? Also, Danny.
Wir waren bei
Danny
dem
Möller.
Namen vergessen. Mhm.
Genau, Danny Möller hat gesagt, das ist ein Fehler meinerseits. Ich habe bei der Endabnahme nicht gecheckt, dass bereits in der Bilddatei der falsche Slogan steht. Ich muss erst einmal zählen, wie viele Plakate das betrifft. Wir werden das auf jeden Fall bis Freitag beheben. Also, das ist natürlich denkbar doof, wenn du da für die SPD in Erfurt kandidierst. Andererseits muss man sagen, wenn du für die SPD in Thüringen antrittst, dann ist es eh scheißegal, ob da dein Name draufsteht. Gewählt wirst du ja sowieso nicht. Also das ist wirklich, da kann man ihn beruhigen. Also es fällt nicht weiter ins Gewicht bei der Wahl.
Aber da fällt mir eine andere Anekdote ein. Ich habe seinen Namen jetzt vergessen, aber es gab mal einen CSU-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in München. Das war irgendwann Anfang der 2000er. Und auf dem Wahlplakat hatten die sich draufgeschrieben, mit Sicherheit ein gutes Gefühl.
Oh,
und jetzt
toll.
Du, lieber Micky, du erkennst das? Always Ultra-Slogan.
Ja, natürlich, mit Sicherheit ein gutes Gefühl, natürlich.
Ja,
ja, nee,
aber
großartig.
In dem Wahlkampfteam war anscheinend keine Frau. Weil sonst wäre es vielleicht jemandem aufgefallen, dass es eigentlich eine Bindenwerbung ist.
Gab es auch blaue Ersatzflüssigkeit auf dem Wahlplakat?
Natürlich!
Selbstverständlich. ja, es war wahrscheinlich der Himmel über Bayern, ne? Oder? Also, manchmal geht es ja in dem Zusammenhang, wird es ja auch interessant. Zum Beispiel hat ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann wirbt ja gerade mit sich selbst für die Europa, sie ist ja Spitzenkandidatin für die FDP bei der Europawahl. Und es gibt ja mehrere geile Plakate mit ihr und wir lieben sie alle sehr. Und dann haben sie dort betitelt als Oma Courage, weil klar, ne, sie ist sehr mutig und ist ja auch wirklich, sie ist ja auch eine harte Sau, da muss man einfach sagen. Aber ich meine, die Anlehnung an Mutter Courage, also dieses wirklich sehr bekannte Stück, in der eine Waffenhändlerin ihre eigenen Kinder quasi verkauft und zu Tode kommen lässt, ist natürlich im Zusammenhang mit der Person, die sich für Waffenlieferung einsetzt und der man ja sowieso, also so von vor allen Dingen von rechts immer unterstellt, sie wäre quasi Waffenlobbyistin, so volle Lotte. Ist das natürlich sehr unglücklich.
Aber wer hat das denn gelesen außer dir? Ja,
ja, also, ja, da sprichst du natürlich.
Du liest ja nicht nur Grillbücher, du liest ja anscheinend Bertolt Brecht auch, ja.
Natürlich.
Aber ich glaube, die meisten kennen nur den Ausdruck und wissen gar nicht, was steht in dem Buch eigentlich drin.
Und ich glaube, diese Erwägung hat man in der Wahlkampfzentrale auch getroffen und hat gesagt, pass mal auf, der Slogan ist so cool. Die fünf Germanisten, die dann sagen, Oma Courage, das ist aber wirklich, die sind uns doch eh egal, weil, und das stimmt ja auch. Also das ist dann die berühmte Güterabwägung, weil dann ist der Slogan natürlich einfach gut und dann sagst du, komm, wurscht, ob die sich da aufregen oder nicht, wen interessiert das denn? Also von daher, ja. Wurscht.
Das gibt's doch gar nicht.
Gemeinsame Single. Endlich gibt es wieder eine Lennon-McCartney-Produktion. Der Rolling Stone jubelt. James McCartney und Sean Ono Lennon, die Söhne der Beatles Paul McCartney und John Lennon, haben gemeinsam einen Song mit dem Titel Primrose Hill geschrieben. Wie könnte es auch anders sein, handelt es sich dabei um eine nachdenkliche Ballade, in dem Fall sehr akustisch gehalten. Also,
über Väter.
Also was
geht's
Neues.
Um Väter? Geht's um Väter in den Liedern? Oder?
Du meinst jetzt den Käse oder deren Väter?
Deren Väter.
ich glaube nicht.
Ja, aber viel geiler.
Väter.
Aber
ja.
Weißt du, was noch viel geiler ist, was ich auf Instagram gesehen habe? Ja. Ist, dass die New Kids on the Block haben sich jetzt auch wieder zusammengetan.
Ich sehe, du willst nicht über Lennon McCartney reden. Du lenkst direkt ab. Aber ja, also da sind dann
da
auch jetzt mittlerweile
jetzt,
so
genau,
rüstige Mit-50er.
Genau, da siehst du jetzt so 15-Jährige rumhüpfen. Das ist eigentlich sehr lustig. Das ja. ist wie der Geburtstag meines Bruders. Das sah genauso aus.
Ja, stimmt. Ja, sie sehen ja teilweise tatsächlich noch ganz gut aus, aber es ist halt schon ganz witzig, wenn so Männer Anfang 50, das ist so ein bisschen auch so wie so eine, ich kenne das noch von damals, als wenn so auf dem Geburtstag von Tante Inge so eine Herrentanzgruppe dann kommt und die haben dann meistens ja so Frauenkleider angehabt, weil das damals ja noch irgendwie sehr witzig war. Und so wirkt es bei den New Kids on the Block ist natürlich einfach geil, weil du hörst es richtig, der eine schon so, oh, das ist aber, geht auf die Pumpe, der andere auch schon, immer mach nicht so schnell, mein Kardiologe hat gesagt, ich soll, also die Hüfte, das ist ja sogar mittlerweile so, selbst Justin Timberlake, ja, der erst Anfang, Mitte 40 ist, wenn der jetzt auf seinem neuen Album dann so Texte so nach dem Motto jetzt mal übersetzt, ja, lass uns die Kissen zerwühlen oder irgendwie was weiß ich, mach dich ganz wuschig, dann wirkt es selbst bei so einem Mit-40er jetzt auch mittlerweile schon so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ja, bemüht ja. und so auch ja. so die, auch nicht mehr so richtig geil, weil und da denkst du bei so jemandem schon so, oh, ich weiß nicht, das ist glaube ich so dieser ganze Sex und Tanzkram ist glaube ich echt was für Leute, die also auf keinen Fall älter als 30 sein dürfen. Mhm. Alles darüber muss glaube ich eher so die muss langsam in die Richtung irgendwo zwischen Elvis Costello und Leonard Cohen gehen, um gut zu altern. Kann ich allen nur dringend raten, aber wir kommen zum Schluss zu einem, der Anfang 40 ist, mit dem können sich aber derzeit nun wirklich alle GV vorstellen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Florence, du hast vielleicht mitbekommen, wer neuer deutscher Meister ist in Deutschland. Es ist ein Spanier und er hat Bayer Leverkusen zum Meister gemacht. Das ist also im Grunde genommen kurz nach Ostern dann doch noch ein Wunder. Franz Josef Wagner schreibt an ihn: Lieber Xabi Alonso, Sie müssen mehr als ein Trainer sein. Menschenflüsterer? Ein Stern, der über Leverkusen aufging. Ein Stern, der eine ganze Stadt erleuchtet. Was ist das Besondere an Xabi Alonso? Er ist ein Mann, der das Gewinnergehen in seiner DNA hat. Als Spieler war er Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger. Er hat mehr Pokale hochgehalten als jeder andere Fußballer. Er spielte im Mittelfeld. Oder Mitspieler, das wusste er, war er nichts. Das ist sein Geheimnis. Oder eine Mannschaft ist er nichts. Alonso spricht 4 Sprachen. Er fährt keinen Ferrari. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder. Am liebsten wandert er. Er will nicht im Mittelpunkt sein. Als die Fans seinen Namen riefen, holte er sein Team zusammen und er ging auf die Fans zu. Als Alonso zu Leverkusen kam, waren sie Vorletzter in der Tabelle. Über Alonso wird man noch lange in Leverkusen reden. Wie über den Stern in Bethlehem. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, irgendeiner ist immer dabei, ne?
Ach, wie schön, dass auch mal gute Nachrichten gibt, ja?
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Florence, ich danke dir ganz herzlich für deinen Einsatz. Du bist körperlich angeschlagen. Umso mehr wissen wir das zu schätzen, dass du dir noch die Zeit für uns genommen hast. Und bevor hier irgendein falscher Zungenschlag reinkommt, ich freue mich natürlich sehr darüber, dass Bosshaus, unter anderem Bosshaus, heute Abend im Kölner Treff sind. Ne? Nur, ich sag mal, so ein Grillbuch, das macht einen natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt viel schlauer über die Weltlage, aber dafür
aber
sind sie unterhaltsam.
Auch, ja, grillen ja. ist auch gut.
Total, ja. Also muss da sind sein. Wir wieder beim. Ja, und du weißt ja, wie wichtig Eskapismus ist. Und
absolut.
Eine Alternative zum stumpfen und oft dann auch etwas trostlosen Weltenlauf. Und da sind
absolut.
Solche Männer doch wiederum sehr richtig. Und
absolut.
Dann sind wir wieder bei den Cowboyhüten. Also von daher,
ganz genau.
Klaus, ich danke dir
Lieber
und
Ricky,
ich freue
ich
mich,
dir.
Wenn wir uns bald wieder sprechen. Und ich wünsche dir
auch.
Gute Besserung.
Dankeschön.
Und grüß bitte Larissa heißt deine Schwester, ne?
Genau. Ja,
oh,
genau.
Ich bin so froh, dass ich das nicht vergessen
ja,
habe, um
verrückt.
Gottes Willen.
Verrückt.
Ja, okay. Grüße ganz lieb. Nein, ich mache mir hier. Liebe Grüße, Larissa.
Ja, die hört eh zu.
Schönes Wochenende. Dir auch.
Okay, tschüss,
Dankeschön.
Wochenende. Tschüss,
mach's
Miki.
Gut.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion: Hannah Marahiel.
Störendes Element dieser Folge: Tobias Baukage.
Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.